Die Sendung Credo steht nun auf dem Programmplan von Alfred Elb. Sein Zeugnis von der Wirklichkeit und Wirksamkeit Gottes heute. Dies ist eine Aufzeichnung vom 27.10. dieses Jahres. Es referiert Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Weihbischof von Paderborn. Er wurde zum neuen Bischof von Speyer ernannt. Dieser Vortrag und Predigt ist beim internationalen Treffen von Delb-Freunden und Delb-Institutionen in Paderborn aufgezeichnet worden.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste von nah und fern, vor 100 Jahren am 15.09.1907 wurde Alfred Delb geboren. Sein Leben währte gerade einmal gut 37 Jahre, grausam beendet durch eine Diktatur, die sich selbst so absolut wähnte, dass die Freiheit des Christenmenschen, die gottgebundene Freiheit, ihr zu solch einer Provokation wurde, auf die sie nur mit der Hinrichtung, der Ermordung zu reagieren wusste. Hinter Delbs gesamter Haltung steht die Einübung in jene Indifferenz, zu der der Gründer seines Ordens, der heilige Ignatius von Loyola, in seinem Exerzitienbüchlein anleitet. Und die freie Wahl der Demut als Weg einer Freiheit, die sich durch nichts verführen und durch nichts einschüchtern lässt, um mit allen Kräften und in allen Dingen und Situationen dem Deus Semper Major, dem je größeren Gott, unbestechlich dienen zu können. Das Faszinosum Alfred Delb, das uns bis heute, wenn man nur beginnt, sich mit ihm und seinem Schrifttum, seinem Lebensschicksal und Glaubenszeugnis zu beschäftigen, in den Bann zieht, besteht in der ungebrochenen inneren Freiheit, mit der er durch alle diese Phasen der Demütigung und Lebensbedrohung geht. Einer Freiheit, die ihre innerste Kraftquelle in der Anbetung Gottes und damit in dem Hinabstürzen aller Gott menschengemachten Götter und Götzen besitzt. Damit wird Delb zu einem Spiegel jener gottgebundenen Freiheit, die den Christen auszeichnen sollte und die ihm durch den Geist Gottes für den Kairos der Entscheidung zugesichert ist. Macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Diese Freiheit des Christenmenschen zeigt sich in unbestechlichem Freimut der Rede, des Denkens und des Handelns und ist gleichzeitig mit der Demut, mit der innersten Bindung an Jesus Christus und seine Kirche verbunden. Daher war Delb das Ablegen der ewigen Gelübde am 8.12.1944 mit gefesselten Händen während seiner Haft so unendlich kostbar und wichtig. So kann man die Tugend der christlichen Indifferenz, wie sie in den ignatianischen Exerzitien eingeübt wird, als die spezifisch christliche Form jener antiken Tugend der Klugheit benennen, die für die antike Philosophie die Mutter aller Tugenden ist. Die Indifferenz im jesuitischen, im ignatianischen Sinn meint innere Unbestechlichkeit als unverratene Anbetung Gottes und ungebrochene Treue zum lebendigen Gott, zu sich selbst und zur ganzen Wahrnehmung der Wirklichkeit. Diese Tugend, diese christliche Tugend kann immer wieder natürlich degenerieren. Sie läuft Gefahr heute in die Cleverness des geschmeidigen, rückgratlosen Menschen sich zu entarten. Sie besteht im radikalen inneren Freiwerden von allen Abhängigkeiten und Götzen und im radikalen Freilassen Gottes aus allem menschlichen Zugriff, ihn und sei es auf noch so subtile Art für sich selbst und für die eigenen Ziele einzuspannen. Denn darin sind wir Menschen Meister. Die Einübung der Tugend der Klugheit als christlicher Indifferenz, als Gleichmut des Inneren, wird zum Lernort der Freiheit, in der die Würde des Menschen und die Größe Gottes gleichermaßen verankert sind. So schreibt der heilige Ignatius am Anfang der Exerzitien, die prägenden Übungen ja nicht nur für den Jesuitenorden wurden. Der Mensch ist geschaffen dazu hin, Gott, unseren Herrn, zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen und damit seine Seele zu retten. Die anderen Dinge auf der Oberfläche der Erde sind zum Menschen hingeschaffen, und zwar damit sie ihm bei der Verfolgung des Zieles helfen, zu dem er geschaffen ist. Hieraus folgt, dass der Mensch dieselben so weit zu gebrauchen hat, als sie ihm auf sein Ziel hin helfen, und sie so weit lassen muss, als sie ihn daran hindert. Darum ist es notwendig, uns allen geschaffenen Dingen gegenüber gleichmütig, spanisch indifferentes, gleichmütig zu verhalten, in allem, was der Freiheit unseres Willens überlassen und nicht verboten ist. Auf diese Weise sollen wir von unserer Seite Gesundheit nicht mehr verlangen als Krankheit, Reichtum nicht mehr als Armut, Ehre nicht mehr als Schmach, langes Leben nicht mehr als kurzes, und folgerichtig so in allen übrigen Dingen. Einzig das sollen wir ersehnen und erwählen, was uns mehr zum Ziele hinführt, auf das wir hingeschaffen sind. Das ist schon herausfordernd, wenn das Prinzip und Fundament der gesamten geistlichen Übungen ist, in die hinein Alfred Delp auch erzogen wurde und sich hat erziehen lassen. Wer so handelt, aus einer solchen inneren Freiheit, dem ist jegliche Korruption fremd. Und der ist wahrhaft klug und weise. Das erinnert uns auch an den Wahlspruch des jüngst selig gesprochenen Münsteraner Bischofs, Kardinal von Galen. Nec laudibus, nec timore. Der wahrhaft christlich Kluge kann weder durch Einschmeichelung noch durch Einschüchterung gefügig gemacht werden. Diese Indifferenz, und hier sehen wir die spezifisch christliche Ausgestaltung dieser antiken Tugend der Klugheit. Eine Ausgestaltung, die antiken Philosophen wohl nicht hätten mitvollziehen können, wahrscheinlich ähnlich schwer wie unsere Zeitgenossen. Diese Indifferenz zeigt sich beim heiligen Ignatius als freie Wahl der Demut. Die zweite Wahl der Demut, schreibt er im Exerzitienbüchlein, ist vollkommener als die erste. Wenn ich mich nämlich in solcher Verfassung befinde, dass ich nicht mehr Wünsche noch Neigung habe, in Reichtum als in Armut zu leben, nach Ehre zu verlangen als nach Schmach, ein langes Leben zu wünschen als ein kurzes. Die dritte Wahl der Demut ist die vollkommenste. Wenn ich nämlich, um Christus, unserem Herrn, je mehr nachzufolgen und ihm je mehr in der Tat ähnlich zu werden, eher mit dem armen Christus Armut will und erwähle als Reichtum, mit dem schmacherfüllten Christus Schmach als Ehren und je danach mehr verlange, für einfältig und töricht gehalten zu werden, als für weise und klug in dieser Welt, um Christi willen, der zuerst als solcher angesehen wurde. Hier wird deutlich, dass die ignatianische Indifferenz nicht gelangweilte Uninteressiertheit ist, nicht Gleichgültigkeit, sondern Freiheit zur Liebe bis in die Torheit des Kreuzes hin, die Offenbarung der Weisheit und Klugheit Gottes ist, wie Paulus sagt. Diese Indifferenz ist nicht Gleichgültigkeit, sondern Gleichmut, der in der Demut, im Mut zum Entlarven aller falschen Götter und Götzen und zum Dienst für Gott allein seine innerste Zielrichtung erhält. Diese unglaubliche Freiheit und Unbestechlichkeit, in der die Würde des Menschen und die Größe Gottes gleichermaßen aufleuchten, besticht nicht nur angesichts der tödlichen Konfrontation mit einem grausamen Unrechtsregime, sondern auch im Hinblick auf unsere quotenmanipulierte Wirklichkeit, einer Mediengesellschaft, die eine andere, weitere Form des neuzeitlichen Vermassungsphänomens darstellt. Wir suchen manchmal fast verzweifelt Menschen mit irdisch indifferenter Unbestechlichkeit, die gleichmütig gegenüber Quoten und Wahlen sind und Rückgrat gegenüber zeitgeistigen Versuchungen zeigen. Und wir brechen ihnen dennoch ständig das Genick, weil uns der vermeintliche Segen der Vermassung, die ökonomische, karrieristischen und so weiter Vorteile, die sie zu bieten scheint, wichtiger sind als die kantige Gradlinigkeit des Ungeschmeidigen. So möchte ich zum Abschluss dieser Predigt als Einleitung in diesen Tag hinein Delps Worte nach der Verurteilung, einige von seinen Worten nun sprechen lassen, ihn selber. Nach der Verurteilung, wo deutlich wurde, dass es irdisch keine Lösung geben wird. Das sind die Werte, schreibt er. Das sind die Werte, für die ich hier stehe am äußersten Rande und auf den warten muss, der mich hinunterstößt. Deutschland über das Heute hinaus als immer neu sich gestaltende Wirklichkeit. Christentum und Kirche als die geheime Sehnsucht und die stärkende und heilende Kraft dieses Landes und Volkes. Der Orden der Jesuiten als die Heimat geprägter Männer, die man hasst, weil man sie nicht versteht und kennt in ihrer freien Gebundenheit oder weil man sie fürchtet als Vorwurf und Frage in der eigenen anmaßenden, pathetischen Unfreiheit. Und so will ich zum Schluss tun, was ich so oft tat mit meinen gefesselten Händen und was ich tun werde, immer lieber und mehr, solange ich noch atmen darf, segnen. Segnen Land und Volk, segnen dieses liebe Deutsche Reich in seiner Not und inneren Qual. Segnen die Kirche, dass die Quellen in ihrer wieder reiner und heller fließen. Segnen den Orden, dass er echt und geprägt und frei sich selbst treu bleibt, durch die selbstlose Treue an alles Echte und an alle Sendung. Segnen die Menschen, die mir geglaubt und vertraut haben. Segnen die Menschen, denen ich Unrecht tat. Segnen alle, die mir gut waren, oft zu gut. Behüt euch Gott. Helft meinen alten Eltern über die schweren Tage hinweg und behaltet sie auch sonst etwas in eurer Sorge. Allen des Herrgotts gnädiger Schutz. Ich aber will hier ehrlich warten auf des Herrgotts Fügung und Führung. Ich werde auf ihn vertrauen, bis ich abgeholt werde. Und ich werde mich bemühen, dass mich auch diese Lösung und Losung nicht klein und verzagt findet. Was bedarf es mehr Worte, um wahre christliche Größe auch für unsere Zeit zu offenbaren?
Verehrte Hörer von Radio Horeb, Sie hören Credo heute abends mit Alfred Delp, sein Zeugnis von der Wirklichkeit und Wirksamkeit Gottes heute. Darüber referiert Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Bischof von Speyer. Dieser Vortrag wurde beim internationalen Treffen von Delp-Freunden und Delp-Institutionen in Paderborn mitgeschnitten. Wir gehen nun direkt in den nächsten Teil.
Nicht, dass wir in Schuld geraten, das wird immer so sein, so wie der Mensch ist. Aber was wir mit ihr anfangen und ob wir an ihr wachsen, das ist die Gewissensfrage an uns Christen. Ob wir Zeuge sind dafür, dass jenen, die Gott lieben, wirklich alles, auch ihre Nacht, auch ihr Absturz, auch ihre Sünde zum Heil wird. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder in unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Alfred Delp ist für mich vor allem ein österlicher Zeuge, ein christlicher Zeuge für die Felix Culpa, von der die Osternachtsliturgie spricht, die glückselige Schuld. Wobei aufgrund seines Schicksals und Lebenszeugnisses sich bei ihm jeglicher Gedanke an eine mögliche Verharmlosung von Schuld, Sünde und Abgründigkeit des Menschen verbietet. Aus dieser grundlegenden österlichen Perspektive vermochte er christliche Visionen eines Danach, eines Neuanfanges nach der Katastrophe, schon zu entwickeln, als viele nur wenig oder gar nichts von der Katastrophe, ihren möglichen Ausmaßen, ihrem langen Schatten erahnten oder erahnen wollten. In wenigen christlichen Denkern verbinden sich für mich bis in die Dichte der sprachlichen Form hinein radikaler Realismus, der seine Augen vor keinem Abgrund verschließt, und visionäre Fähigkeit, die in allem hinabsteigt bis zum innersten Quellpunkt, so unauflöslich und authentisch wie in der Gestalt des Jesuiten Alfred Delps. Nichts wird von der tödlichen Dramatik des Karfreitags ausgespart, von der Stunde der Kreatur. Nichts von der gottlosen Lehre des Kasamstages abgeschnitten, vom Schweigen Gottes. Und doch ist für ihn alles Gottes so voll. Aus allen Poren quillt er ihm entgegen. Das sind Worte und Gedanken, die er mit gefesselten Händen aufschreibt. Sein Leben und Werk ist im Vielen eine eindringliche Illustration des Psalms 139. Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort, bette ich mich in der Unterwelt, so bist du zugegen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie Licht. So wird Delp zu einem unvergleichlichen österlichen Zeugen für die Wirklichkeit und Wirksamkeit Gottes, selbst mitten im Abgrund, mitten in den Abstürzen der Menschheit. Dieser realistische Visionär und visionäre Realist kennt keinerlei Moralismus. Seine Schriften, ja seine ganze Sprache ist praktisch frei von diesem Gift für jegliche echte Festigung des inneren Menschen. Jede moralische Forderung ist ihm immer auch Selbstkritik und Kritik an der Kirche, die er bis zur Selbsthingabe liebte. In seinen Schriften fehlt auch jeglicher säuselnde pastoralpädagogische Tonfall, der im großen Bogen alles ändern will, damit sich nichts ändert, damit man sich selbst nicht ändern muss. Sie sprechen ganz in jesuitischer Tradition groß von der Gnade Gottes und genauso deswegen genauso groß von der Freiheit, Würde und Verantwortung des Menschen. Delps Analysen sind schonungslos auch gegen sich selbst. Schonungslos, aber nicht gnadenlos. Sie dringen vor bis zum österlichen Kern der Felix Culpa, der erlösten, ja der glückseligen Schuld. Und vieles spricht dafür, dass solange wir heute, unsere Welt und in dieser Welt auch unsere Kirche, nicht bis zu diesem Punkt vordringen, unsere menschliche Schuldgeschichte weiterhin Albtraum, zuweilen verdrängt, zuweilen instrumentalisiert bleibt. Und solche Visionen, die ein echtes Danach ohne fatale Auslöschung des Gedächtnisses begründen können, kaum entwickelt werden. Delps Denken und Leben oszilliert zwischen Himmel und Abgrund, zwischen unverratener Anbetung und sich blutig schindender Diakonie, damit andere einmal besser und glücklicher leben dürfen. Sein Ziel ist die umfassende, geistige, sittliche, soziale und religiöse Erneuerung des Menschen, ein theonomer Humanismus, bei dem gerade aufgrund des Glaubens an die Wirklichkeit und Wirksamkeit Gottes selbst in den Ohnmachtserfahrungen nicht ein Schwächlicher, sondern ein starker, lebendiger, verantwortungsbereiter Mensch im Mittelpunkt steht. Der von den göttlichen Kräften erfüllte, schöpferische Mensch, wie er schreibt. Die Nova Creatura, der neue Mensch des österlichen Lebens. Er schreibt in seiner ergreifenden Meditation über das Vaterunser, die er im Angesicht seiner todbringenden Verurteilung verfasst. Der personale Gott ist der Gott des Lebens, Erst im Dialog mit ihm tritt der Mensch in seinen wirklichen Lebensraum ein. Hier lernt der Mensch die Grundwerte seines Wesens: Anbetung, Ehrfurcht, Liebe, Vertrauen. Alles im Leben, was unterhalb dieses Dialoges bleibt, es mag mit noch so viel Eifer und Ernst und Hingabe unternommen sein, bleibt unfertig und auf die Dauer unmenschlich. Die Anbetung auch als Weg des Menschen zu sich selbst. Der Mensch soll wieder wissen, viel früher und intensiver und entschlossener, dass sein Lebensweg der vom personalen Dialog mit Gott zur personalen Begegnung und Erfahrung Gottes ist. Das ist sein Himmel und seine Heimat. Er bleibt dann jenseitig nicht nur aus Pflicht und Gehorsam, sondern in innerster Lebendigkeit und Freiheit. Und an anderer Stelle bekennt er: Und so vieles verbrannt ist auf diesem Berg der Blitze und vieles hat sich geläutert. Die Leidenschaft des Zeugnisses für den lebendigen Gott, denn den habe ich gelernt, kennengelernt und gespürt. Dios solo basta, das stimmt. Die Leidenschaft der Sendung zum Menschen, der lebensfähig und lebenswillig gemacht werden soll. Das Schicksal, das Delp zur frühen Konfrontation mit den Mächten des Todes führte, hat ihn, wie er selbst sagt, zu einem Menschen mit hellen Augen, wie in dem bewegenden Brief schon zitiert wurde, an sein Patenkind, das er nie gesehen hat, schreibt, am 23.01.45 gemacht. Der Mensch mit den hellen Augen, die in der klaren Höhe den Abgrund unter sich, die Unterscheidung der Geister vollziehen können und die Dinge im endgültigen Lichte zu sehen gelernt haben, im österlichen Licht Gottes. Wenn es die erste und vornehmste Aufgabe des Bischofs ist, in der Kette der apostolischen Überlieferung mit der ganzen Kraft des eigenen Lebens Zeuge der Auferstehung zu sein, dann gibt es bei Alfred Delp ungemein viel zu lernen. Die österliche Dimension im Lebenszeugnis Alfred Delps in ihrer Bedeutung für unsere Zeit und ihre Herausforderungen ein wenig zu beleuchten, ist die Aufgabe, die ich mir in diesem Vortrag gestellt habe. Dabei weiß ich, dass es in dieser Runde weitaus Berufenerer gibt, das Leben des großen Jesuiten auszuleuchten, selbst noch als unmittelbare Zeitzeugen oder die mit solchen zusammengelebt haben. Ich will daher hier nicht die Lebensgeschichte des vor 100 Jahren Geborenen referieren, der von den Nazis im Alter von nur 37 Jahren letztlich deshalb hingerichtet wurde, weil er Katholik und schlimmer noch Jesuit war und in dieser gottgebundenen Freiheit schon zusammen mit anderen es gewagt hat, an ein Danach zu denken, an eine geistige, sittliche, soziale und religiöse Ordnung für ein Deutschland nach dem Sündenfallen, nach der Katastrophe. Ich kann und möchte hier nur den Eindruck, den Delp in meiner Biografie hinterlassen hat, widerspiegeln. Diesbezüglich hat mich von Anfang an seine Sprache fasziniert, die Entschlossenheit und Klarsicht zum Ausdruck bringt, mit der er sich der Wirklichkeit, der ganzen ungeschönten Wirklichkeit der Welt und auch der Kirchen mitten in dieser Welt gestellt hat. Und mit der er diese Wirklichkeit durchbuchstabiert hat bis zu jenem Brunnenpunkt der Wirklichkeit und Wirksamkeit Gottes. Die Gottes- und die Menschenfrage waren die Leidenschaft Delps und beide Fragen winden sich unauflösbar ineinander. Die Kirche aber ist ihm nicht Selbstzweck, sondern Dienstgemeinschaft innerhalb dieses großen Horizonts. Delp nimmt hier schon die Kirchenvision des Zweiten Vatikanums vorweg. Sie ist im Sakrament, das heißt Weg und Mittel, nicht Ziel und Ende. Ziel ist die neue Schöpfung. Man ist auf Schritt und Tritt über seine Analysen und Deutungen überrascht und man meint, es wäre alles gerade gestern für heute geschrieben. Das manchmal arg strapazierte Wort prophetisch legt sich hier in der Tat nahe. Man nehme nur den Anfang eines im Gefängnis um die Jahreswende 1944-45 geschriebenen Aufsatzes über das Schicksal der Kirche. Es ist unglaublich, wie sich die dramatische Enge der Zelle, in der er in Erwartung seiner Verurteilung und dann der Vollstreckung des Todesurteils eingesperrt war, beim geistig ausdehnen konnte zu einem Weitblick mit höchster Präzision, mit schonungsloser Offenheit, aber auch mit den offenen Augen einer erlösten Vision. Das kann nur ein österlich denkender, fühlender, lebender Mensch. Ich zitiere eine Reihe von Passagen aus diesem Text ausführlich, nicht nur um Delp selbst hinreichend zu Wort kommen zu lassen und die Kraft seiner Sprache erfahrbar zu machen, sondern auch, weil er hier auch und gerade heute gültige Sachverhalte mit höchster Freimütigkeit und Leidenschaft, mit Klarsichtigkeit und Unbestechlichkeit in einer Freiheit benennt, die letztlich nur im Angesicht des Todes und der alleinigen Verantwortung vor Gott möglich ist. Er schreibt: Das Schicksal der Kirchen wird in der kommenden Zeit nicht davon abhängen, was ihre führenden Instanzen an Klugheit, Gescheitheit, politischen Fähigkeiten und so weiter aufbringen. Auch nicht von den Positionen, die sich Menschen aus ihrer Mitte erringen konnten. Das alles ist überholt. Innerhalb ihrer selbst müssen die Kirchen um ihrer Existenz willen entschieden fertig werden mit der Schwärmerei und dem nachgeholten, auflösenden Liberalismus. Hierarchie als echte Ordnung und Führung muss sein. Die Kirche soll dies wissen von ihren Ursprüngen her. Aber Ordnung und Führung ist etwas anderes als Formalismus und feudaler Personalismus. Vor allem muss die Überzeugung wieder mehr wachsen, dass die Hierarchie nicht nur Zutrauen zu den Irrtümern und Dummheiten der Menschheit hat. Man muss wieder wissen und spüren und erfahren, dass sie die Rufe der Sehnsucht und der Zeit, der Gärung und der neuen Aufbrüche hört und beantwortet. Dass die Anliegen der jeweils neuen Zeiten und Geschlechter nicht nur in den Aktenschränken abgelegt werden. 2000 Jahre Geschichte sind nicht nur Segen und Empfehlungen, sondern auch Last und schwere Hemmung, schreibt er weiter. Und gerade in den letzten Zeiten hat ein müde gewordener Mensch in der Kirche auch nur den müde gewordenen Menschen gefunden, der dann noch die Unehrlichkeit beging, seine Müdigkeit hinter frommen Worten und Gebärden zu tarnen. Eine kommende ehrliche Kultur- und Geistesgeschichte wird bittere Kapitel zu schreiben haben über die Beiträge der Kirchen zur Entstehung des Massenmenschen, des Kollektivismus, der diktatorischen Herrschaftsformen und so weiter. Weiteres Zitat: Wenn die Kirchen der Menschheit noch einmal das Bild einer zankenden Christenheit zumuten, sind sie abgeschrieben. Wir sollen uns damit abfinden, die Spaltung als geschichtliches Schicksal zu tragen und als Kreuz. Von den heute Lebenden würde sie keiner noch einmal vollziehen. Weiter. Es wird kein Mensch an die Botschaft vom Heil und vom Heiland glauben, solange wir uns nicht blutig geschunden haben im Dienste des physisch, psychisch, sozial, wirtschaftlich, sittlich oder sonst wie kranken Menschen. Der Mensch heute ist krank. Und der Mensch heute ist zugleich auf vielen Gebieten ein überragender Könner geworden. Er ist noch ganz benommen von diesem, seinen neuen Können. Er spürt noch nicht manche innere Einbuße und Organverkümmerung, die er dafür eintauscht. Und er braucht sie anfangs auch noch gar nicht zu spüren. Vor allem aber, man braucht sie ihm nicht dauernd zu sagen und vorzuhalten. Eine kluge und weise Führung wird sie in Rechnung setzen, aber nicht dauernd davon reden. Dieser könnende und weltkluge Mensch ist sehr empfindlich gegen jede vermeintliche oder wirkliche Anmaßung. Die Sorgfalt und Zuverlässigkeit, zu denen das technische Leben die Mehrzahl der heutigen Menschen zwingt, geben ihnen auch ein Auge für die Schlamperei und Sudelei, mit der wir in der Kirche unsere Funktionen im weitesten Sinne des Wortes verrichten. Weiterhin. Dies alles wird aber nur verstanden und gewollt werden, wenn aus der Kirche wieder erfüllte Menschen kommen. Pleroma, die Fülle, das Wort ist wichtig für Paulus, ist noch wichtiger für unsere Anliegen. Ob die Kirche den erfüllten, schöpferischen Menschen noch einmal aus sich entlassen, das ist ihr Schicksal. Nur dann haben sie das Maß von Sicherheit und Selbstbewusstsein, das ihnen erlaubt, auf das dauernde Pochen auf Recht und Herkommen und so weiter zu verzichten. Nur dann haben sie die hellen Augen, die auch in den dunkelsten Stunden die Anliegen und Anrufe Gottes sehen. Und nur dann schlagen in ihnen die bereiten Herzen, denen es gar nicht darum geht, festzustellen, wir haben doch Recht gehabt, denen es nur um eines geht, im Namen Gottes zu helfen und zu heilen. Es lohnt sich, noch heute jedes von Delp mit gefesselten Händen, aber in innerer Freiheit und geistiger Schärfe geschriebene Wort genau zu wägen. Seine Überzeugung, dass Deutschland zum Missionsland geworden ist, haben die deutschen Bischöfe in ihrem gemeinsamen Hirtenbrief zur Mission erst kürzlich aufgegriffen und zum Schlüssel der aktuellen Zeitdiagnose erhoben. In dieser geschichtlichen Diagnose ist Delp selber schon vor 60 Jahren schonungslos deutlich. Er schreibt: Die Kirchen scheinen sich durch die Art ihrer historisch gewordenen Daseinsweise selbst im Wege zu stehen. Ich glaube, überall da, wo wir uns nicht freiwillig um des Lebens willen von der Lebensweise trennen, wird die geschehende Geschichte uns als richtender und zerstörender Blitz treffen. Wir sind trotz aller Richtigkeit und Rechtgläubigkeit an einem toten Punkt. Die christliche Idee ist keine der führenden und gestalten Ideen dieses Jahrhunderts. Das klingt sicherlich in manchen Ohren zu hart. Und doch reden Zeitgenossen heute für das 21. Jahrhundert unverblümt vom ersten heidnischen Jahrhundert nach Christus, wie Sloterdijk, von einer Zeit vor der Bekehrung des Augustinus, ein Dichter Durst Grünbein etwa. Depp schreibt: Was gegenwärtig die Kirche beunruhigt und bedrängt, ist der Mensch. Der Mensch außen, zu dem wir keinen Weg mehr haben und der uns nicht mehr glaubt. Und der Mensch innen, der sich selbst nicht glaubt, weil er zu wenig Liebe erlebt und gelebt hat. Man soll deshalb keine großen Reformreden halten und keine großen Reformprogramme entwerfen, sondern sich an die Bildung der christlichen Personalität begeben und zugleich sich rüsten, der ungeheuren Not des Menschen helfend und heilend zu begegnen. Und er resümiert den ganzen Artikel mit dem Verweis auf die innerste Beziehung zwischen Gottes- und Menschenbild. Die Wucht der immanenten Sendung der Kirche hängt ab vom Ernst ihrer transzendenten Hingabe und Anbetung. Der anmaßende Mensch ist schon in der Nähe der Kirche immer von Übel, geschweige denn in der Kirche oder gar im Namen der Kirche oder als Kirche. In diesem Text, der wie gesagt im Angesicht des Todes verfasst wurde, sehe ich eine durch und durch österliche Botschaft, ja einen geradezu österlichen Stil, der sich in Haltung, Denkweise und Sprachform zeigt. Delp ist von der Gegenwart Gottes mitten in unserer Welt und von der Vision des österlichen, schöpfungsfrohen Menschen so erfüllt, dass er sich selbst und auch uns heute noch eine glasklare Analyse zumutet. Die Haltung der Anbetung, mit der er seine Ausführungen zusammenfasst, ist für ihn das entscheidende Maß, um jeglicher Anmaßung zu entgehen, und es spiegelt seines letztlich unerschütterlichen Glaubens an Gottes gegenwärtiger Wirklichkeit und Wirksamkeit, aus dem heraus er eine Freiheit gewinnt, die alle ängstliche Selbstsicherung überwindet und den österlichen Mut aufbringt, sich auch den dunklen Seiten zu stellen. Die Gottesleidenschaft bringt in ihm eine Leidenschaft für den Menschen hervor, eine Liebe für den Menschen unserer Zeit, die beides, seine Weltklugheit wie auch seine kranke Verstörtheit, zu benennen weiß, ohne besserwisserisch oder auf irgendeine andere subtil versteckte Art anmaßend zu sein. In allem herrscht eine große österliche Vision, dass Gott nämlich nicht den kleinen, den ängstlichen, den geduckten Menschen will, sondern den schöpferischen, den erfüllten, den aufrechten. Aber dieses große Maß erreicht der Mensch für Delp nur in der Anbetung und Rühmung Gottes, in der Demut, die sich ihm hinabbeugen, die Größe Gottes erkennt und bekennt. Was könnten wir heute bis in den Sprachstil unserer Predigten hinein nicht alles von dem österlichen Zeugen Alfred Delp im Hinblick auf eine zukunftseröffnende Vision für unsere Kirche und für den glaubensfrohen Menschen mitten in unserer Zeit und Welt lernen? Ich erinnere mich selbst noch lebendig daran, wie ich für meine Katechese vor mehreren hundert Jugendlichen beim Weltjugendtag in Köln unter dem Motto »Wir sind gekommen, ihn anzubeten« Delps tiefgründigen Ausspruch »Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten aber die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung« gewählt und aus dem Leben Delps in unsere Zeit hinein zu deuten versucht habe. Und viele junge Menschen trotz des für heutige Verhältnisse nicht einfachen sprachlichen und inhaltlichen Anspruchs des Delp-Wortes intuitiv seine Wahrheitswucht verbunden mit dem Lebenszeugnis erkannt und gespürt haben. Die Größe und Würde des impliziten Gottes- und Menschenbildes, die uns nur vom österlichen Licht her aufgehen kann. Schauen wir in diese Osterbotschaft Delps noch ein wenig tiefer hinein. Mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs stellt er sich anlässlich des Osterfestes die Frage. Der Frage, die von außen kommt. Wie könnt ihr es wagen, in einer Zeit, in der der Tod durch die Lande reitet und reiche Ernte hält, etwas zu sagen von diesem wunderbaren Zweikampf, den Tod und Leben miteinander austrugen und den das Leben gewonnen hat? Wie könnt ihr es wagen, in einer Zeit, die den Menschen in Ohnmacht und Bedrängnis bringt, zu sprechen von dieser ungeheuren Befreiung, dieser ungeheuren inneren Sicherung und Festigung, die der Mensch erfahren haben soll, durch diese österlichen Geheimnisse. Die Osterbotschaft kann in solcher Situation nicht verkündet werden, wenn man nicht bereit ist, sich der ganzen gnadenlosen Gewalt des Todes und der Vernichtung zu stellen. Kein niedliches Fest mit süßen Osterhäschen, sondern in einem solchen Kontext wird das Fest als Fest zur Provokation. Wie könnt ihr es wagen? Die Wirklichkeit als solche scheint das Fest, und das Osterfest ist die Grundlage aller christlichen Feste, zu erwürgen. In solchen Situationen wird mit dem Fest auch der Christ selber als österliche Existenz zur Provokation. Für Delp zieht sich schon durch die ganze Neuzeit eine Linie, die den Menschen in die Gottesfremde führt und sich nun aber dramatisch zuspitzt, so urteilt er. Der gegenwärtige Mensch ist in eine Verfassung geraten, in der er Gottes unfähig ist. Auf diesem Hintergrund stellt sich ihm die Dimension der Aufgabe, hinabzusteigen bis in die innersten Gründe dieser Entfremdung, um den Menschen wieder Gott fähig zu machen. Ohne ein Minimum von Transzendenz kann der Mensch nicht leben. Der Geist, der Mensch muss über sich hinaus wollen, wenn er überhaupt Mensch bleiben will. Genau in diesem Punkt konstatiert Delp jedoch eine tiefe, abgründige Verunsicherung des heutigen Menschen. Mag er sich nach außen noch so selbstgewiss geben, im Innersten umgreifen die drei Würgeengel seine Seele, sein Leben. Der Tod, die Schuld und die Ohnmacht. Der Tod, schreibt er, der Tod, der alles Leben in den Abgrund rufen wird. Die Schuld, dass die Menschheit sich irren, sich vergreifen kann an den Tafeln der Werte und sie zerschlagen und sie nicht mehr flicken kann. Die Dinge zerschlagen ist nicht schwer, aber sie wieder hinstellen und aufrichten, das Zerrissene wieder ganz zu machen, da ist des Menschen Kraft und Kunst sehr bald zu Ende. Und das Dritte, die Ohnmacht, dass der Mensch dauernd erleben muss, den schwankenden Grund, den wankenden Boden, dass die Hände versagen und das Herz und das Gemüt, dass das Dasein misslingt, dass das Leben seine Grenzen hat und Wunden, die niemand stillt und heilt. Soweit das Zitat. Genau hier hinein spricht die Osterbotschaft. Und sie stellt mit existenzieller Schärfe die Wahrheitsfrage. Wahrheit, griechisch als aletheia, ist ja das Aufgedeckt, das Offenbarwerden von allem, was verborgen und verdeckt war, von dem, was im Dunkeln unter der Oberfläche weste, was verhüllt oder gar verdrängt war. Wahrheit ist somit nicht nur ein intellektueller, sondern ein existenzieller Akt. Sie hebt die ganze Wirklichkeit ins Licht. Die Analyse Delps trifft meiner seelsorgerlichen Erfahrung nach nicht nur auf den bedrängten Menschen der Kriegsjahre zu. Sie ist ein Akt der Wahrheit über den Menschen, hellsichtig bis in die innersten Quellpunkte hinein. Der moderne Mensch ist bei aller genialen Gestaltung seiner Welt in seinen innersten Bezugspunkten zutiefst verunsichert. Das betrifft sowohl seine geistige Haltung zur Welt und zum Wesen des Menschen insbesondere, wie auch seine sittliche Kraft und nicht zuletzt seine menschliche und religiöse Bindungsfähigkeit. In einer Welt, die nur noch Welt, säkulares Gebilde sein möchte, wächst dem Tod eine unvorstellbare Macht absoluter Vernichtung zu. In einer Welt, die sich von der Gottesbindung emanzipiert und dem Individuum autonome, grenzenlose Freiheit vorgaukelt, sind die Gebotstafeln des gottgeschenkten Lebensraumes schnell zerschlagen, aber unendlich mühsam nur wieder errichtet. Der Preis für diese Lebensart ist hoch, eine ganze betrogene Generation. Unsere größte Schuldenfalle sind nicht die aufgenommenen Kredite, sondern die zerschlagenen Wertordnungen, die mühselig, natürlich wieder durch den Ruf nach dem starken Staat, geflickt werden müssen und nebenbei unendlich teuer werden können. Und genauso treffend zeigt sich der dritte Punkt der Analyse Delbs, die Ohnmachtserfahrung gerade des Menschen, der sich seiner Macht wie noch nie in der Geschichte bewusst geworden ist und gerade darum um deren Abgründigkeit mehr weiß als je zuvor. Die Wahrheit des ganzen Menschen ist, dass diese drei Würgeengel ihn ständig umschleichen und eine echte, tragende Zukunftsvision nur im offenen Anbetracht dieser existenziellen Wahrheit möglich ist. Hier hinein verkündet Delp die Osterbotschaft. Wie gesagt, zwar zunächst aber nicht nur in die Situation des Krieges, er schreibt. Was wäre das Leben heute ohne diese Gewissheit des Glaubens, dass dies nichts Endgültiges ist, was da an zerschlagenem Menschtum, Land auf und ab, die Welt mit Trauer und Wehmut erfüllt. Wenn wir dem als einer endgültigen Ordnung gegenüberstehen müssten, wie wäre das Leben erwürgt und der Gewalt verfallen, wenn wir nicht die Gewissheit hätten, dass die Schuld, die wie eine Lawine die Menschheit anfallen und zerreißen kann, dass das Dinge sind, die behoben sind und die man tatsächlich immer wieder beheben kann. Dass das Ohnmachtsgefühl des Menschen etwas ist, das nicht mehr am Platze ist. Ich kann alles in dem, der mich stärkt. Das ist die Botschaft der inneren Stärkungen. Dass man in diesem wunderbaren Ostergeschenk wachsen kann über die eigene Dimension hinaus. Wenn wir heute nichts mehr einzusetzen hätten als uns selber, dann stünden wir bald verbraucht da und am Ende. Aus dem Osterglauben entsteht für Delp der Mensch der großen Zuversicht. Der Mensch, der sich selbst etwas zutraut und innerlich lebendig ist, weil er aus der Kraft des Auferstandenen lebt. Der Mensch mit dem ungeheuren Mut zur sittlichen Erneuerung. Die Osterbotschaft gab Delp selbst den Todesmut zum Widerstand und die Vision einer erneuerten Welt, weil, wie er schreibt, alle Siege nur dann Siege sind, wenn sie Siege des Herrgotts werden. In seiner an Dichte kaum zu übertreffenden Deutung der Pfingstsequenz hat uns Delp mutmachende Betrachtungen geschenkt, diesen österlichen Geist in uns zur Entfaltung zu bringen. Diese Meditationen gehören für mich zu den Punkten christlicher, zu den Perlen christlicher geistlicher Literatur. Drei Nöte des Menschen greift er darin auf, in die hinein der Geist Gottes mit erlösender und tröstender Kraft wirkt. In labore requies, in der Unrast schenkst du Ruhe. Pater Delp schreibt, das Leben hat ein Trommelfeuer der Beanspruchung auf uns eröffnet, dem wir erliegen, wenn nicht dem Menschen von innen her Kraft zuwächst, die ihn über die Dinge hinaushebt, über die toten Punkte hinweggehen heißt, durch die müden Stunden hindurchbringt. Die moderne Welt sauge den Menschen regelrecht aus, überreize ihn so sehr, dass er hinausgetrieben werde in eine öde Diaspora zerstückelter Welt und Wirklichkeit. Dagegen stellt er die Brunnenkraft des Geistes Gottes. Wie oft habe ich dies erfahren in der Hetze und Gejagtheit dieser Monate, schreibt er, unter der Last und Übermacht, dass auf einmal die Frische und die Kraft von innen her aufgehen als morgendliche Sonne und die Ruhe des gebändigten Sturmes und der gemeisterten Mühe die Landschaft der Seele erfüllt. In estu temperies hauchst in Hitze Kühlung zu. Die Welt ist für Delp heiß gelaufen. Er dachte dabei sicher noch nicht an mögliche Klimakatastrophen. Er hatte ganz andere Brände aus menschlichem Wahnsinn, grausam verkehrter Leidenschaft und blind erhitztem Hass heraus vor Augen. Die Feuersbrünste des Krieges, die Gasöfen in den Konzentrationslagern, das ganze Ausmaß entfesselter Zerstörung und Verwüstung von Menschlichkeit. Er schreibt, Menschenmacht wird zur Ohnmacht,
Menschen Kraft zur Armseligkeit, Menschengeist nur noch Instrument, das Schreckliche zu erkennen bis in seine letzten Möglichkeiten. Auch Gottes Geist kommt nach dem biblischen Zeugnis mit Feuerzungen, aber seine Glut ist heilend und kühlend. Er treibt nicht in den Wahn, gleich ob dieser politisch oder religiös motiviert ist. Im Gegenteil, er entlarvt diese falsche Glut, die zerstörenden Feuer, die sie entfachen kann. Der Geist ist Schöpfer unserer Lebenstüchtigkeit, schreibt Gelb. Die Liebe Gottes verbrennt die ausbrechenden Leidenschaften in uns, schenkt uns das Maß und die Bändigung der wild gewordenen Triebe, gibt dem Inneren große Ruhe, kühle Erwägung und echten Überblick. Diese Kreatur der heutigen Not muss den Geist rufen oder sie wird verbrennen, sein Resümee. In Fletu Solatium spendest Trost in Leid und Tod. Das große Weinen ist die dritte Grundnot der armen Kreatur Mensch. Und auch für heute warnend fügt Delp hinzu. Es sind meist die Zeiten nach den großen Festen, wenn die Menschen ihrer selbst so sicher und froh waren und sich an den eigenen Möglichkeiten berauschten, in denen der Menschheit ganzer Jammer durchbricht. Es war eben Rausch und Ekstase. Und dann auf einmal steht der Mensch vor dem Scherbenhaufen der nackten Wirklichkeit. Delp schreibt, alle Gesetze, die er verriet, kehren sich als Strafgerichte gegen ihn. Alles maßlose Leben, alle Vergeudung der Substanz, alles bedenkenlose Übertreten eherner Gesetze und Wahrheiten offenbaren nun ihr abgründiges Gesicht. Nicht selten dadurch, dass die nachfolgende, vielfach betrogene Generation zum gnadenlosen Spiegel wird. In dieses brutale Erwachen hinein wirkt der Tröstergeist nicht als Verharmlosung, sondern als Wahrheitserkenntnis, die befreit und neue Sinnzusammenhänge erschließt. Dann können wieder Wahrheiten ausgesprochen werden, die jahrzehntelang missachtet, belacht und verspottet wurden. Der Tröstergeist kommt dann zu uns als innere Kraftquelle zur Wandlung und Erneuerung. Wenn er dann in unsere Not hineinspricht, kennt der Mensch wieder zwischen Trost, den Unterschied wieder zwischen Trost und Vertröstung. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, Selbstanalysen sind eben Analysen im Angesicht des Todes. Daher fordern sie uns ganz schön heraus. Und es wäre noch unendlich viel zu sagen über das menschlich gesprochen kurze, allzu kurze Leben des Jesuitenpaters Delp. Und auch sein Schrifttum füllt bei aller Beachtlichkeit des Volumens, das durch mutige Mithilfe befreundeter Menschen durch die aus dem Gefängnis geschmuggelten Kassiba auf einmalige Weise bereichert wurde, dennoch keine Bibliotheken. Und doch, jedes dieser im Angesicht letzter Entscheidungen und letzter Treue verfassten Wörter und Sätze hat ein Gewicht, das andernorts ganze Bände nicht aufzuwiegen vermöchten. Mit Delp haben wir einen großen christlichen Zeugen der christlichen Botschaft vom österlichen, erlösten Menschen, der in der Anbetung Gottes seine Würde und Lebendigkeit, seine Freiheit und Verantwortung, seine Lebensfreude und schöpferische Kraft findet. Die Art und Weise, wie Delp vor dem Volksgericht tot und vor Freisler gestanden hat und als menschlicher Sieger hervorging, die Weise, wie er dem ungerechten Tod ins Auge schaute, hat ihn nicht nur in seinen Predigten und Schriften, sondern mit seinem Leben zu einem jener wertvollen Zeugen der Auferstehung gemacht, aus deren Lebensbeispiel wir auch heute als Christen aufrecht leben können. Dabei ermutigt seine Leidenschaft für Gott und für den Menschen unserer Zeit und seine unbestechliche Klarsichtigkeit, die er sich in der tödlichen Konfrontation mit dem menschenverachtenden Regime errungen hat, auch uns als Kirchen mitten in der Welt von heute uns der ganzen Wahrheit zu stellen. Delp ist nie in ein Schwarz-Weiß-Schema gefallen. Er wusste um unser aller Erlösungsbedürftigkeit und um die Notwendigkeit von dem Erlösten danach her jetzt schon unser Denken und Handeln verantwortlich bestimmen zu lassen. Vielleicht aber kann genau das die Gottlosigkeit am wenigsten ertragen, das nämlich, was wir Gnade nennen, dass jenen, die Gott lieben, wirklich alles, auch ihre Nacht, auch ihr Absturz, auch ihre Sünde zum Heil wird. Am Ende dieses Vortrags möchte ich mich beim Alfred Delp-Kolleg und insbesondere bei Herrn Franz Schulte dafür bedanken, dass hier das Gedenken an diesen Glaubenszeugen mit der großen Leidenschaft für den wirklichen und wirksamen Gott und den verantwortungsbereiten und mitwirkenden Menschen lebendig gehalten wird. Das Echo zum 100. Geburtstag Delps hätte in Deutschland gemessen an dem, was Delp dem Deutschland und der Kirche auch unserer Tage noch immer zu sagen hat, deutlich kräftiger ausfallen können. Sie aber hier und wie wir gehört haben, sehr ermutigend auch an anderen Orten. Sie hier haben immer die starke Stimme Delps mitten im gesellschaftlichen Konzert unserer Tage zum Erklingen gebracht. Und ich wünsche mir, dass Brilon auch künftig ein wichtiger Ort für die Vergegenwärtigung des Vermächtnisses dieses Glaubenszeugens unserer Tage bleibt. Dazu segne ihr Bemühen der lebendige, der wirkliche und wirksame Gott. Und er schenke ihnen ein helles Auge für die Würde des Menschen in seiner gottgebundenen Freiheit. Das letzte Wort aber soll Alfred Delp nun selbst gehören. Wir haben es schon mal gehört. Es ist wichtig. Er schrieb es kurz vor seiner Hinrichtung. Es offenbart sein ganzes österliches Zeugnis für den lebendigen Gott. Und es ist uns, die wir die sogenannte Gnade der späten Geburt haben, verantwortlich in die Hände gelegt. Es ist die Zeit der Aussaat, nicht der Ernte. Gott sät einmal wird er auch wieder ernten. Es sollen einmal andere besser und glücklicher leben dürfen, weil wir gestorben sind. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Verehrte Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Credo auf Radio Horeb. Das war der Vortrag von dem Referenten Dr. Karl-Heinz Wiesemann, jetzt neuer Weihbischof von Speyer. Es ging um Alfred Delp, sein Zeugnis von der Wirklichkeit und Wirksamkeit Gottes heute. Diesen Vortrag können Sie auch bei uns anfordern, beim CD-Dienst 0700 75 25 75 20 beim CD-Dienst. Ich wiederhole, außerhalb von Deutschland 0049 700 75 25 75 20. Alternativ selbstverständlich auch neuerdings als Podcast auf der Internetseite auf www.horeb.org.